FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Durch das Programm führt sie Rüdiger Wolf. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast zur Lesebühne. Dr. Gregor Hundeshagen. Sein Buch, das er geschrieben hat, heißt Mein Seven Summits Weg. Und im Untertitel Ein MKG-Chirurg besteigt die höchsten Gipfel aller Kontinente. Wie kommt man als Doppeldoktor, Mediziner und Zahnarzt auf die Idee, alle sieben Gipfel der sieben Kontinente zu besteigen?
Ja, hallo. Das war nicht von Anfang an die Idee gewesen. Ich war im Jahr 2000 auf dem Kilimanjaro zum 40. Geburtstag von meinem Freund. Und da hat sich die Idee so langsam entwickelt. Dann hat es noch 6 Jahre gedauert, bis ich mir immer bewusster geworden bin, dass ich es vielleicht doch mal versuchen könnte, die einzelnen höchsten Berge der jeweiligen Kontinente zu besteigen. Und dann begann die ganze Sache eigentlich 2006 und gar nicht am Anfang mit dem Ziel, die Seven Summits zu machen, sondern zunächst erstmal höhere Berge zu besteigen. Und dann hat sich die Idee so langsam in den Jahren entwickelt.
Und wie kommt man dann auf die Idee, ein Buch darüber zu schreiben?
Ja, ganz zum Schluss, wenn die ganze Sache geklappt hat und man die Seven Summits geschafft hat und dann vielleicht noch beim ersten Anlauf, dann kommt man überhaupt nicht auf die Idee, zum nächsten Buch zu schreiben. Aber ich hatte ein Gespräch zur letzten Expedition in Kathmandu, in Nepal. Und da hat mich ein Bergführer gefragt, der auch dort bei einer anderen Expedition unterwegs war. Na, du warst ja auch auf dem Everest. Ja, und du warst ja auch der Erste aus deiner Gruppe, der oben auf dem Gipfel war. Ja, was machst du denn da jetzt als Nächstes? Und ich dachte, was soll ich als Nächstes machen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Na, du schreibst bestimmt ein Buch. Und da wurde der Gedanke das erste Mal eingepflanzt. Aber dann ist auch noch eine Zeit vergangen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ein Plakat meiner Praxis mit auf dem Gipfel hatte und ein Plakat meiner Firma, mit der ich sehr intensiv zusammenarbeite, die Zahnimplantate herstellt. Und dann bin ich zu der Firma gegangen und habe gesagt, was sagt ihr denn zu eurem Bild, zu dem Bild von euch auf dem Gipfel der Welt? Eigentlich wollte ich nur mal fragen, was denen das Bild wert wäre. Und die haben mich dann direkt auf die Idee gebracht, mit deren Hilfe ein Buch zu schreiben und haben mir auch einen festen Termin gesetzt, wann das Buch fertig sein sollte. 1,5 Jahre später musste es fertig sein, also hatte ich wieder ein klares Ziel und so hat sich das dann entwickelt.
Ja, und ich würde sagen, jetzt bekommen wir eine Kostprobe aus dem Buch.
Und welche hätten Sie gern? Tja, am Anfang steht natürlich etwas die Biografie im Vordergrund und vielleicht kann ich mal damit anfangen, dass wir darüber sprechen, wie ich überhaupt zu dem Ausdauersport gekommen bin, der die Grundlage war für meine sportlichen Aktivitäten, die dann später im Bergsteigen geendet sind. Und da möchte ich mal was lesen, wie ich überhaupt zu den, ja, mit welchen Leuten ich begonnen habe und wie die ganze Sache überhaupt begonnen hat. Die Geschichte meiner Bergbesteigung handelt stets auch von den Menschen, die mit mir gemeinsam auf den Weg gingen. Bei dieser ersten Tour, ich erzähle jetzt gerade von der Tour auf den Kilimanjaro, war es neben Carsten, dessen Freund Micha, der schon lange geplant hatte, den Kilimanjaro eines Tages von oben zu sehen. Vierter im Bunde war Tillmann, ein befreundeter Kardiologe aus den alten Bundesländern, der als passionierter Langstreckenläufer nicht nur die nötige Fitness, sondern auch bereits einige Erfahrung am Berg mitbrachte. Ich hatte ihn über seine Frau Ellen kennengelernt, die sich in unserer Kirchengemeinde engagierte. Als Naturfreak im Westen aufgewachsen, wusste er viel über den großen Teil der Welt zu berichten, der uns anderen erst seit der Wende zugänglich geworden war. Ich fragte auch meinen Freund und damaligen Haustechniker Olli. Wir kannten uns ebenfalls über die Kirchengemeinde. Unsere Familien waren befreundet und ich wusste, dass er immer für ausgefallene Aktionen zu haben war. Wie mein Studienfreund Olaf zu dieser Gruppe stieß, verdient einer längeren Einleitung. Und das möchte ich jetzt kurz erzählen. Sie hat mit einem festen Freundeskreis zu tun, der sich während meines Studiums gebildet hat und der in diesem Buch noch häufiger erwähnt wird. Als Elferrat hatten wir den jährlichen Fasching der Medizinischen Akademie Dresden organisiert. Ein Highlight im studentischen Nachtleben, das uns zusammengeschweißt und stabile Freundschaften hervorgebracht hatte. Mitte der 80er Jahre engagierten wir Bands, ließen Studenten der Hochschule für Bildende Künste das Bühnenbild gestalten, schrieben Büttenreden, drehten Super-8-Filme, wählten die Professoren aus, an der Seite unserer hübschesten Studentinnen die Faschingsprinzen sein sollten und waren bekannt für die legendärsten Nachfeten. Seit unser Studium zu Ende gegangen war und wir verstreut über die DDR und später ganz Deutschland unserem Beruf nachgingen, trafen wir jedes Jahr zum Himmelfahrtswochenende immer wieder an einem anderen Ort zusammen, feierten, ließen alte Zeiten hochleben und heckten den ein oder anderen Plan aus. An Himmelfahrt des Jahres 2000 war es wieder soweit. Diesmal waren wir im Tiroler Stubaital und zu 11 saßen wir zusammen und Olaf und ich kramten in Erinnerungen und nach dem, ich weiß nicht wie vielten Bier, fiel mir ein, Mensch Olaf, im September steige ich auf den Kilimanjaro. Wie steht's? Wie sieht's aus? Kommst du mit? Es dauerte keine 5 Sekunden und er sagte, ja, mach ich. Nun ja, das war in einer Bierlaune gesagt und Olaf mit seinem kleinen Bäuchlein war nicht gerade als ambitionierter Sportler bekannt. Darum gab ich nicht viel drauf, aber er meinte es ernst, griff sofort zum Handy, um seine Frau anzurufen und ihr seinen Entschluss mitzuteilen. Dabei vergaß er natürlich, dass es erst Nachmittag um 3 war, er schon einige Bierchen intus hatte und dass seine Frau eine Apotheke betrieb, vielleicht gerade mitten im Alltagsstress hinter der Verkaufstheke stand. Das Gespräch war intensiv, aber kurz. Ilona war natürlich mitten im Beratungsgespräch, die Apotheke voller schmerzgeplagter Patienten und wenig empfänglich für die Nachricht ihres Göttergarten, er steige im Herbst auf den Kilimanjaro. Sie blieb stumm, legte auf, nicht nur weil sie sprachlos war, sondern weil eine adäquate Antwort kaum dienlich fürs Apothekergeschäft gewesen wäre. So jedenfalls rekonstruierten wir die Situation im Nachhinein. Weil ich Olaf lange genug kannte, war mir klar, was er so ankündigte, würde er auch durchziehen, egal was seine Frau davon hielt. Das ist ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit, wie es alles begann.
Dazu habe ich, glaube ich, gleich den passenden Titel an Musik, würde ich kurz unterbrechen mit einem kleinen Musikstück von den Rolling Stones.
Ja, vielleicht als nächstes mal eine Geschichte, die sehr peinlich war, aber die einfach mal erzählt werden muss. Ein Anruf, den ich getätigt habe und so nicht ganz einfach für mich gewesen ist. Und der läuft unter dem Titel »Alte Freunde, neue Pläne«. Ich erinnere mich an einen der peinlichsten Anrufe, die ich je getätigt habe. Im Radio hörte ich ein Interview mit dem durch seine Extremtouren bekannten Bergsteiger aus Sachsen-Anhalt, Olaf Rieck. Er hatte vor, im Jahre 2005 den Mount Everest mit einem kleinen Team von Mitstreitern ohne Zusatzsauerstoff zu besteigen. Die Expedition lief unter der Überschrift Leipzig goes to Everest. Auf dem Gipfel sollte die Leipziger Fahne gehisst werden. Man suchte Sponsoren aus der Region und die Leipziger Volkszeitung würde über die Expedition berichten. Dieses Interview ging mir nicht mehr aus dem Sinn. Ich recherchierte einiges über Rieck, erfuhr unter anderem, dass weiterhin nach Sponsoren für die Unternehmung gesucht wurde und hatte eine kühne Idee. Ich könnte als Sponsor auftreten, wenn er mich im Gegenzug mitnehmen würde. Nicht, dass ich so vermessen gewesen wäre, an einen Aufstieg bis zum Gipfel zu glauben, aber vielleicht bis ins Basislager oder noch ein Stückchen höher. Das wäre etwas. Dann hätte ich einen intensiven Kontakt zum Berg der Berge. Vielleicht würde ja was gehen. Als zusätzlicher Expeditionsarzt und Sponsor. Wäre das nicht ein gutes Angebot? Andererseits, was hatte ich als Bergsteiger vorzuweisen? Unsere Tour auf den Kilimandscharo lag nun bereits 5 Jahre zurück. Zwar hatten mich die Berge seither nie mehr losgelassen, aber außer etlichen Marathonläufen gab es nur noch die eine oder andere Bergtour mit der Familie oder Freunden. Vor allem Trekkingtouren im Annapurna-Massiv und die atemberaubende Kulisse dort hatte ich genossen und als wir mit einem Kleinflugzeug den Mount Everest überflogen hatten, verspürte ich eine beinahe magische Anziehungskraft. In mir hatte sich ein tief verborgener Wunsch geregt, noch einmal ein großer Berg. In dem Jahr, das seit unserer Nepal-Reise vergangen war, hatte ich das eine oder andere Buch über die höchsten Gipfel der Welt und deren Geschichten gelesen. Die Faszination wuchs. Nun schlich ich also ums Telefon und kämpfte mit mir, ob ich Olaf Rieck anrufen sollte oder nicht. Aber warum eigentlich nicht? Wenn du es nicht versuchst, sagte ich mir schließlich, kannst du nie wissen, ob es vielleicht doch geklappt hätte. Ich griff zum Hörer und wählte die Nummer, die ich im Internet gefunden hatte. Als Rieck sich meldete, stellte ich mich vor und schilderte mein Ansinnen so vorsichtig wie möglich. Das Schweigen am anderen Ende der Leitung schien Stunden zu dauern. Dann endlich sagte er etwas. Haben Sie, außer dem Kilimandscharo, irgendwelche hochalpinen Erfahrungen? Ich musste verneinen. Haben Sie schon mal in einem Hochlager in 6000 Metern oder höher übernachtet und sich selbst versorgt? Nein, noch nicht. Sind Sie schon einmal mit Steigeisen gelaufen? Die Reihe seiner Fragen hörte nicht auf. Und jede einzelne Frage, die ich mit Nein beantworten musste, stach mir wie ein Pfeil ins Herz. 8 Jahre später wäre es mir sehr leicht gefallen, auf alle diesen Fragen zu antworten. Jetzt hatte ich eigentlich nur noch das Verlangen nach dem berühmten Loch, in das man unbemerkt verschwinden kann. Doch da war kein Loch und mir blieb nichts weiter übrig, als dieses unglückselige Telefonat so charmant wie möglich zu Ende zu bringen. Nagender Selbstzweifel setzte ein. Das war's, ich Vollidiot. Was habe ich gemacht? Bin ich jetzt total größenwahnsinnig geworden? Und dennoch, ich wäre nicht ich gewesen, wenn sich diese Selbstzweifel nicht relativ zügig in eine gewaltige innere Energie verwandelt hätten. Die Blamage entwickelte einen ungeheuren Schub. Die gefühlte Niederlage führte, wie so oft in meinem Leben, zu einem jetzt erst recht Effekt.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann waren einige Jahre vergangen nach dem Kilimandscharo und es kam dann doch dazu, dass ich mich langsam an die Sache herantastete. Ich bin natürlich nicht mit Olaf Rieck zum Everest gegangen, weil er das gar nicht in Erwägung gezogen hatte. Und so kam zunächst der Mont Blanc, den ich während eines Urlaubs bestiegen habe. Dann kam in Europa der Elbrus. Und danach im Jahre 2008 stieg ich mit meinem Freund Alberto genannt auf den Mount McKinley. Das war einer der schwersten und auch der extremsten Berge.
Für die, die sich nicht auskennen, auf welchem Kontinent?
Der Mount McKinley ist auch jetzt umbenannt worden von Obama in Denali und ist Nordamerika. Ja, das war dann im Jahre 2008. Und dann lag schon ein ziemlich großer Brocken hinter mir mit dem McKinley. Und ich hatte dann den Plan, den Mount Vinson und den Aconcagua zusammen in eine Expedition zu legen. Mount Vinson, das ist die Antarktis. Der Berg ist nicht sehr hoch, es sind 4892 Meter. Und, aber die Nähe ist natürlich schon herausfordernd und die Nähe zum südamerikanischen Kontinent, sodass die Idee bestand, zunächst in die Antarktis zu fahren, dort den Mount Vinson zu besteigen mit einer geführten Expedition von einem kanadischen Bergführer geleitet und anschließend dann nach Südamerika zu fahren und von dort aus nach entsprechender Akklimatisation noch den Aconcagua zu besteigen. Und das war diese Doppelexpedition, habe ich dann auch in der Form durchgeführt. Vielleicht dann mal, soll ich mal was über diese, dann würde ich mal diese extreme Situation auf dem Mount Vinson beschreiben. Und zwar war ich relativ überrascht, als ich den Mount Vinson anging, dass nur zwei Teilnehmer in dieser Expedition waren. Das war eine gewisse Megan Delahanty aus San Francisco und ich. Und das sind halt nicht viele, die sich da in diese extremen Regionen wagen können. Und ich habe erst gedacht, naja, okay, der Bergführer, Megan und ich und zwei Zelte. Ich werde wahrscheinlich mit dem Bergführer zusammen in einem Zelt schlafen. Nein, das war nicht so. Der Bergführer hat zu mir gesagt, du bist hier Gast, du bist der Kostümer, du gehst mit Megan Delahanty in ein Zelt. Ja, das war die erste Überraschung für mich und dann lief das aber ganz gut an und im Vorfeld hatte ich mal diese Megan gegoogelt auf Anraten meines Sohnes und er hat gleich gesagt, oh Papa, mit der wirst du nicht so gut zurechtkommen, die sieht ziemlich egozentrisch aus. Und ich habe gedacht, okay, das wird schon nicht so schlimm werden, aber schlussendlich war es so, dass sie hatte den Everest schon bestiegen und hat nur vom Everest erzählt. Die ganze Zeit immer nur Everest, Everest, Everest. Ich konnte es gar nicht mehr hören. Und wenn ich was erzählen wollte, dann bin ich gar nicht bis zum Ende des Satzes gekommen, weil das Englisch natürlich noch ein bisschen langsamer war als ihr Amerikanisch. Und das war etwas schon, ja, eine komische Situation. Und ich habe mich dann gewundert, dass überhaupt keine Gespräche stattfinden über menschliche Situationen, weil man wirklich viel, viel Zeit zusammen im Zelt verbracht hat. Aber schlussendlich sollte das nicht sein. Und wir sind dann in einzelnen Etappen aufgestiegen und sind dann schlussendlich im Hochlager gewesen, im High Camp auf 3600 Meter. Und da begann ein ziemlich starker Schneesturm und eine zusätzliche russische Expedition, die hatte beschlossen abzusteigen und unser Bergführer hat beschlossen oben zu bleiben. Und dann habe ich mit Megan aus San Francisco 7 Tage und 7 Nächte zusammen in einem Zelt verbracht und bei fürchterlichem Sturm und sind nur in den Pausen mal rausgekommen, um Schnee zu schaufeln. Da war ich aber meistens gefragt. Und nun beginnen meine Tagebuchaufzeichnungen. Und je mehr die Berge schwerer wurden, umso mehr kommen im Buch auch reinweg meine Tagebuchaufzeichnungen zum Tragen. Und da möchte ich mal von Weihnachten 2010 berichten. 24.12.2010, Freitag, High Camp, Mount Vinson, 3600 Meter. Ich wollte Abenteuer und ich habe es satt bekommen. Es ist 5.30 Uhr, ich erwache und fühle mich wie in der engen Röhre eines MRT bei einer Kopfaufnahme, also bis zum Anschlag drin. Das gesamte Zelt auf meiner Seite ist eingeschneit. Es herrscht ein riesiger Druck auf der seitlichen Zeltwand. Ungeheure Schneemassen mit einem dünnen Häutchen Zelt dazwischen liegen direkt auf meinem Kopf. Ich muss tierisch pinkeln, aber die Pee-Bottle ist voll. Sch, Scheiße. Also raus, irrer Sturm, etwa 60 Kilometer pro Stunde, bei minus 20 Grad. Mit Windchill-Berechnung eine gefühlte Temperatur von minus 50,2 Grad. Das Pinkel bereitet schon Stress, dann jedoch gleich Schneeschaufeln. Durch die Anstrengung beschlägt sofort meine Skibrille, vereist dann und ich sehe nichts mehr. Scheiß Equipment. Vorher habe ich versucht, einen Schneeschaufel aus dem Küchenzelt zu holen, weiß aber nicht, wo es lang geht. Da komplettes Whiteout herrscht. Habe mich auf allen Vieren zum Küchenzelt getastet, Schaufel geschnappt, bin zurückgekrochen und habe blind geschaufelt. Bin dann aber zu dicht an das Außenzelt gekommen und habe das Überzelt eingeschlitzt. Bekomme einen Anschiss vom Bergführer. No go, don't do this again. Inzwischen hilft aber Micha, das war der Bergführer, und Megan aus San Francisco, Steuerberaterin, tut, was sie kann. Es ist ein absoluter Stress, blind zu schaufeln, noch dazu bei der eisigen Kälte und den Windgeschwindigkeiten. Alles wird nass, endlich ist Pause. Alle Klamotten sind feucht. Der Bergführer entscheidet, Umzug mit allen Sachen in ein anderes Zelt. Eines der russischen Expeditionen, die vor dem Sturm abgestiegen sind. Vorher muss jedoch das kaputte Zelt komplett freigeschaufelt und abgebaut werden. Jetzt Umzug mit allen Klamotten, Schlafsack, Rucksack, Isomatte, das ganze Equipment, möglichst in Sekundenschnelle. Ich haue alles zusammen und laufe fast blind zum nächsten Zelt. Megan hat schon alles drin. Na super. Erst nicht richtig mitmachen, dann aber schnell rüber ins neue Zelt. Ich klatsche alles rein. Kann den Reißverschluss kaum öffnen, verliere einen Handschuh und glaube, meine Zehen sind abgestorben. Ich fühle meine Zehen nicht mehr. Null Gefühl. Da hilft nur noch beten. Ich gehe jetzt mit durchnässten Klamotten ins Zelt, Isomatte aufblasen, Schlafsack ausrollen und Zehen wärmen. Megan nimmt meine Fußspitzen unter ihre Achseln. Feiner Zug. Danke. Aber immer noch kein Gefühl. Sie fassen sich an wie ein Stück Holz, Eisen oder Eis. Der eigene Körper wird zum Fremdkörper. Grausam, doch langsam tauen sie auf. Bis auf die Spitzen, die bleiben taub. Ich glaube, ich brauche das nicht auf Dauer. Und es ist Heiligabend, der 24.12., 16 Uhr Ortszeit, Bescherungszeit zu Hause, langsam wird mir warm. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine kleine persönliche Bescherung. Habe nur Brittas Geschenk mit ins Highcamp genommen und freue mich doll, es auszupacken. Es ist eine kleine handgeschriebene Zettel. Ich lese erst zwei, hebe mir die anderen Zettel dann für später auf und bin glücklich. Dann liege ich im Schlafsack und höre eine halbe Stunde Weihnachtslieder mit dem letzten Saft meines iPods. Herrlich. Ich denke an zu Hause, hoffe, ihr habt einen entspannten, guten heiligen Abend und wünsche mir, dass dieser Sturm bald ein Ende hat und am 26.12. endlich Summit Day ist. Merry Christmas.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Hundeshagen, mein 7 Summits Week. Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Ihr Moderator Rüdiger Wolf, unser Gast Dr. Gregor Hundeshagen. Er hat die 7 Summits bestiegen und darüber ein Buch geschrieben. Die Antarktis haben wir schon hinter uns. Und dann meine Frage, wie ging es nach der Antarktis weiter?
Ja, also die Antarktis, die ich ja mit kanadischen Bergführer und wie gesagt mit Hanky Tank Woman Megan Delahanty hinter mich gebracht hatte und auch erfolgreich war, die lag nun ja hinter mir und es war Weihnachten, das hatte ich gerade gelesen und über Silvester bin ich dann wieder von der Antarktis das ist ein Erlebnis für sich, mit einer russischen Maschine, einer DC-76 von dem Blue Eyes Runaway, das sind riesige Eisfelder, mit dieser Maschine dann wieder nach Punta Arenas geflogen. Das ist der südlichste Zipfel von Chile. Von dort aus bin ich dann ganz in den Norden von Südamerika nach Quito geflogen und wir haben dort und habe mich dort mit meinem Freund und auch Elva-Ratsmitglied Alberto getroffen. Mit Alberto habe ich einige Touren zusammen gemacht. Wir hatten am Anfang den Elbrus zusammen gemacht und er hat zu mir gesagt, wenn du den Aconcagua besteigen willst, komme ich nochmal mit. Er war nämlich schon oben, hatte seine Erfahrung gesammelt. Also habe ich mich in Ecuador mit ihm getroffen Und dort haben wir einige Eingehtouren gemacht. Von Ecuador sind wir dann wieder nach Santiago de Chile geflogen und von Santiago de Chile sind wir dann nach Argentinien. Und in Argentinien haben wir dann er das zweite Mal und ich das erste Mal das Unternehmen Aconcagua gestartet. Der Aconcagua ist eigentlich der zweithöchste Berg von den Seven Summits mit knapp 7000 Meter, 6992 Meter. Und es war Mitte Januar und diese Akklimatisation, die wir in Ecuador durchgeführt haben, die hatte schon gewirkt, aber trotzdem muss man sehr langsam und sehr bewusst die Akklimatisation weiter betreiben. Also wir sind dann Schritt für Schritt von in Argentinien losgelaufen, haben die einzelnen Etappen dann absolviert. Und ich möchte dann, sind dann zum Schluss auf der letzten Etappe 5000 Meter Höhe, haben wir dann ein Hochlager gemacht. Und ich war immer der Koch, er war der Zeltbauer. Und wenn man so lange im Zelt gemeinsam ist, dann gibt es auch Momente, wo man sich tierisch auf den Geist geht. Und da hatten wir eine Abmachung getroffen, vielleicht ist das ganz lustig. Und zwar, wenn die Stimmung so ist, dass man einfach den anderen nicht mehr hören kann, dann muss einer sagen, Dolor. Dolor heißt, ist lateinisch und heißt Schmerz. Und wenn einer Dolor sagt, dann ist Ruhe, dann wird nicht mehr gesprochen. So lange nicht, bis der Dolor gesagt hat, das wieder aufhebt mit einem neuen Gespräch. Weil man kommt natürlich da oben relativ schnell auch in hektische Situationen und ist vielleicht auch ganz gut für die eine oder andere Ehesituation. Man müsste einfach zu seiner Frau oder zu seinem Mann sagen, Dolor, wann man das dann wieder aufhebt, das ist ja dann einem selber überlassen. Kann man ja dann Ostern sagen und Weihnachten wieder aufheben. Nein, das war natürlich ein Spaß. Ja, und da, das war unser Deal. Wir hatten dann den Aufstieg bis zum Nido de Condores geschafft. Das sind über 5000 Meter. Von dort aus sind wir dann zum Gipfel gestiegen. Und jetzt möchte ich auch eine extreme Situation mal beschreiben, die ich auch dann wieder in Tagebuchform aufgeschrieben habe, wie wir dann, wie die Geschichte auf dem Gipfel und nach dem Gipfel für mich weiterging. Wir erreichten die berüchtigte Traverse, an der die meisten Bergsteiger umkehren. Ein schmaler, vereister Steig in einem windgepeitschten Kanal, auf dem man nicht ins Stolpern oder Rutschen kommen sollte. Hier geht es mehr als 2000 Meter ungebremst abwärts. Die Traverse schien kein Ende zu nehmen. Wir legten ein paar kürzere Pausen ein, gesprochen wurde kaum. Das kostete zu viel Luft. Endlich sahen wir den Einstieg in die sogenannte Canaleta. Eine Schuttrinne mit 35 Grad Neigung, durch sie führt die Normalroute. Die Durchsteigung der Canaleta raubte uns fast die letzten Kräfte. Ein heftiger, kalter Wind tat das Übrige. Doch nun wussten wir, dass der Gipfel nicht mehr weit sein konnte. Am Grat zwischen Nord- und Südgipfel ergab sich ein großartiger Tiefblick in die Südwand des Aconcagua. Am Ende der Canaleta schließlich mussten wir noch einige wenige Felsstufen überwinden. Wir mobilisierten unsere letzten Körner, dann gingen die Freunde zusammen die letzten Meter auf den höchsten Berg Amerikas. Geschafft. 5 von 7, dachte ich. Und wir fielen uns in die Arme. Es war früher Nachmittag, 14.19 Uhr. Da war ich auf dem Gipfel mit Alberto zusammen, meinem Freund. Aber nun möchte ich was über die Rücktour erzählen, denn es gibt einen Spruch von Kammerlander, der heißt, du hast den Gipfel erst erreicht, wenn du wieder im obersten Basislager bist, sonst gehörst du dem Gipfel. Also der Gipfel ist nicht das Ende der Reise, man muss wieder den Abstieg gut meistern, um gesund nach unten zu kommen. Dann kann man auch ein alter Bergsteiger werden, denn nur alte Bergsteiger sind gute Bergsteiger, weil sie halt vorher nicht abgestürzt sind. Fast 10 Stunden beschwerlicher Aufstieg lagen hinter uns. Eine halbe Stunde lang genossen wir es, oben zu sein. Beim Abstieg aber bewahrheitete sich um ein Haar Hans Kammerlanders Satz, nun nochmal, der Gipfel gehört erst dir, wenn du unten bist. Ich ging voraus und lief irgendwann wie in Trance. In gleichmäßigem Rhythmus, in Gedanken noch immer auf dem Gipfel. Ich folgte den Spuren im Schnee und passierte das Hochlager Berlin, wo sich die Spuren vervielfältigten. Unbewusst folgte ich der ausgetretensten Spur. Wie weit Alberto hinter mir war, merkte ich nicht. Ich verließ das Hochlager wieder und achtete auch nicht weiter auf meinen Weg, als die Spuren aufhörten. Ich dachte wohl, ohne mir dessen bewusst zu sein, dass das Camp schon als Wegmarke genügte, das Camp, in dem ich gerade gewesen war. Es musste einfach der richtige Weg sein, jedoch weit gefehlt. Ich hätte im Camp nach links gehen müssen. Plötzlich ging es steil bergab. Mit jedem Meter verlor ich stark an Höhe. Meine Kopfschmerzen ließen nach. Ich kam wieder zu Kräften, doch das Gefälle nahm weiter zu. Immer steiler. Ich rutschte aus, stürzte in die Tiefe. Auf dem abschüssigen Hang aus Geröll verlor ich den Halt. Gerade noch konnte ich mich noch auf dem Bauch drehen und verhindern, dass ich mehr Geschwindigkeit aufnahm. Krampfhaft klammerte ich mich an einige wenige lockere Steine und blickte in einen tiefen Abgrund. Mir wurde klar, dass es richtig gefährlich, ja lebensgefährlich wurde. Ich bekam, wie zuverlässig in solchen Situationen, eine unglaubliche Fokussierung. Zuerst brauchte ich einen sicheren Stand. Zu meinem Pech hatte ich noch die Steigeisen an, die auf Geröll noch schlechter als Bergstiefel halten. Sollte ich sie abschneiden? Nein, unmöglich. Jede kleine Manipulation oder Bewegung konnte mich in die Tiefe reißen. Ich schaute mich um, weiterhin so fest es ging, an den lockeren Fels geklammert und sah einzelne Schneefelder. Das nächste lag etwa 50 Meter entfernt. Wenn ich die erreiche, dachte ich, haben meine Steigeisen wieder Halt und jetzt nicht länger warten, handeln. Wie beim Free Climbing löste ich langsam und vorsichtig meinen Griff am Fels und ging erst auf die Knie, dann mit dem ganzen Körper auf den Boden, um so viel Haftung wie möglich zu erreichen. Ab diesem Zeitpunkt schaute ich auch nicht mehr nach unten. In gefährlichen Situationen, das hatte ich mir angewöhnt, schaue ich immer nur nach oben, um Panikgefühle zu vermeiden. Nun also robbte ich auf allen Vieren über das Geröll in Richtung Schneefeld, Zentimeter für Zentimeter. Ich ließ mir Zeit, legte bewusst kurze Pausen ein, prüfte den Untergrund immer so gut es ging, bevor ich meine Position am Steilhang änderte. Ich kämpfte mit dem lockeren Fels. Nach einer gefühlten Ewigkeit war das Schneefeld zum Greifen nahe. Zuerst griff ich mit den Händen in den Schnee, dann setzte ich ein Knie drauf, bis ich schließlich den Fuß im Schnee hatte. Die Steigeisen krallten sich sofort hinein, ich hatte wieder Halt, nun auch mit dem zweiten Fuß geschafft. Das Gefühl, das mich durchströmte, war noch stärker, als es auf dem Gipfel gewesen war. Nun erst war die allerschlimmste Gefahr gebannt. Ich konnte mich in Ruhe umsehen und den nächsten Schritt planen. Und bemerkte erst jetzt, dass ich am Handgelenk blutete und meine GPS-Uhr verschwunden war. Was passierte beim Sturz? Ich erinnerte mich allmählich. Als ich auf den steilen Geröllmassen ausrutschte und stürzte, hatte ich versucht, mich irgendwie abzufangen. Dabei schleifte mein Arm über die Steine, das Armband riss und in einer Schrecksekunde griff ich ganz unbewusst nach der heruntergefallenen Uhr. Hatte ich sie nicht eingesteckt? Auf dem Schneefeld durchsuchte ich jetzt alle Taschen, fand die Uhr tatsächlich mit halbem Armband in einer Außentasche meiner Jacke, Gott sei Dank. Ich sprach ein Stoßgebet zum Himmel, dem Psalm, den mir Britta mitgegeben hatte. Ich konnte ihn auswendig. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nach einer Weile schaute ich mich um und blickte in ein völlig fremdes Tal. Am gegenüberliegenden Steilhang entdeckte ich ein Gebäude, an das ich mich beim besten Willen nicht erinnern konnte. Mindestens dreimal drehte ich mich um meine eigene Achse, konnte aber partout nicht entscheiden, in welche Richtung es gehen sollte. Ich war schon recht tief gerutscht, zurücksteigen war ausgeschlossen. Das wäre viel zu gefährlich und zu anstrengend gewesen. Wohin sollte ich also gehen? Ich schickte ein weiteres Stoßgebet zum Himmel, die Uhr möge intakt sein, die Batterie noch voll, genug, dass das GPS mir den Home-Knopf zeigt. Die Uhr lockte sich ein, aufatmen. Und ein Glück, dass ich mich beim Joggen schon des Öfteren verlaufen hatte und die Funktion zurück zum Ziel kannte. Ich rief sie auf und bekam eine Himmelsrichtung angezeigt. In der groben Richtung musste ich mir also einen sicheren Weg suchen. Ich hangelte mich von Schneefeld zu Schneefeld, robbte flach am Hang entlang, immer weiter in die angezeigte Richtung. Einige endlose Stunden später erkannte ich die ersten markanten Punkte wieder und weit in der Ferne tief unten das Hochlager. Als ich am Nido de Condores ankam, wartete Alberto verzweifelt. Ich habe dich gerufen, aber du warst schon so weit vorne und hast mich nicht mehr gehört. Und plötzlich warst du weg. Wieder eine Erfahrung mehr. auch wenn die größte Anstrengung schon hinter einem liegt, sollte man sich nicht zu weit voneinander entfernen. Der kleinste Fehler und jede Nachlässigkeit im Hochgebirge kann tödlich sein. Ich hatte noch einmal Glück und ein ganzes Bataillon von Schutzengeln.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Gregor Hundeshagen. Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Gregor Hundeshagen, der die Seven Summits bestiegen hat. Bevor wir noch etwas über den größten Berg, den höchsten, nicht größten, aber höchsten Berg hören, Sie sind ja als Mediziner mitgegangen zu den einigen von den Expeditionen. Sind auch Ihre medizinischen Kenntnisse mal gefragt gewesen?
Ja, das war mehrmals der Fall. Und eine ganz witzige Situation war am Everest, dem letzten der Seven Summits, passiert. Ein italienisches Expeditionsmitglied, Aldo, das war ein italienischer Notar, hatte dann Zahnschmerzen bekommen. Und der Chef der Expedition, Kari heißt er, hat mich gefragt, Mensch Gregor, geh mal hin zu ihm. Die Backe wird immer dicker. Dann habe ich mir das angeschaut und der Aldo hatte noch seinen eigenen Guide mit, einen der berühmtesten Bergsteiger Italiens, Silvino Mondinelli. Und neben unserem gemeinsamen Chef. Und dieser Silvio bat mich, mach bitte den Kari wieder gesund, sonst geht mir eine riesengroße Summe durch die Lappen, weil ich dann kein Geld kriege, wenn er nicht auf den Gipfel kommt. Also die Bergsteiger, die dann professionell gearbeitet haben, versuchen dann später durch Begleitung von anderen, sich ja die Rente etwas aufzubessern. Und jedenfalls sind wir dann in eine Praxis in Tibet gefahren und ich habe ihn dann dort operiert, auch nachbehandelt und da war er super froh, dass er doch noch den Berg angehen konnte. Genau. Und aus dieser Expedition möchte ich nochmal berichten. Das war natürlich die psychisch intensivste Expedition von allen. Und man muss ständig akklimatisieren. Man beginnt im Basislager bei 5000 Meter. Geht dann vor auf das ABC, das Advanced Base Camp, auf 6400 Meter. Von 6400 Meter haben wir dann einen 7000er bestiegen. 7000 war ich ja schon mal auf dem Aconcagua. Das war der erste 7000er. Dann geht man zweimal auf den Nordkohl. Das ist auch 7000 Meter. Das sind alles Touren zum Akklimatisieren. Und irgendwann sagt dann der Chef, so, heute ist der Gipfeltag. Und das ist also die größte Herausforderung für den Chef der Expedition. Aber es war ein Schweizer, mit dem ich dort hochgestiegen bin von der Nordseite und er macht diese Sache seit 25 Jahren und ist sehr, sehr erfahren. Sein Name ist Kari Kobler und er hat dann irgendwann festgelegt, dass der 20. Mai der Gipfeltag sein sollte. Wir sind dann wieder auf den Nordkohl gestiegen, wieder von 6.400 auf 7.000 Meter. Dort wollten wir dann nächsten Tag auf 7.800 Meter, das ist dann das zweite Hochlager, das ist der zweithöchste Zeltplatz der Erde, um dann weiter auf 8.300 Meter zu gehen und dann den Gipfel zu erreichen. Aber auf dem Weg von dem Nordkohl auf 7.000, auf 7.800 kam ein fürchterlicher Sturm. Wir mussten wieder abbrechen, zurück in das, zurück zum Nordkohl. Und jetzt ist Kari abgestiegen mit dem Ziel, ständig mit den Wetterstationen in Verbindung zu sein und von unten die Sache zu managen. Er hat dann entschlossen, nicht mit auf den Gipfel zu steigen. Wir durften aber oben bleiben auf 7000 Meter und das am nächsten Tag nochmal probieren. Der Gipfeltag hatte sich dann auf den 21. verschoben. Und nun ging die nächste Etappe los am nächsten Tag, wieder von 7000 auf 7800. Da war ich auch der Letzte in der Gruppe, weil ich dachte immer, ich muss mir die Körner aufsparen. Im nächsten Moment ging es dann am nächsten Tag von 7800 auf 8300 Meter. Und da möchte ich jetzt aus meinem Tagebuch vorlesen, wie ich dort oben angekommen bin auf 8300 Meter und was mir da widerfahren ist. Das nun mal aus dem Tagebuch. Nachdem ich um 15:37 im Lager 3, das sind also 8300 Meter, angekommen bin, nimmt mich Dandy Sherpa in Empfang und weist mir ein Einzelzelt vom Seven Summits Club zu. Das Zelt steht wie ein Adlerhorst auf einer kleinen Plattform, inmitten der sehr steilen Wand. Ich falle hinein und kann mich gerade noch so diagonal hineinfärchen, mehr sitzend als liegend. Rechts und links fällt es annähernd 1,5 Meter ab. Ich bin psychisch komplett ausgelaugt und wieder einmal 2 Stunden später als alle anderen. Eine Weile liege ich apathisch rum, dann kommt Dandy zu mir mit dem Funkgerät, hier Radio genannt, und sagt, Kari Kobler, unser Expeditionschef, will mich sprechen. Ich ahne nichts Gutes. Zum ersten Mal halte ich so einen Teil, dieses Walkie-Talkie-Gerät, in der Hand, bin völlig überfordert mit der Bedienung. Dandy hilft mir so gut er kann, auf Englisch. Bis ich kapiere, der andere muss erst ausreden, dann oversagen, drücken, gedrückt der Stimme des anderen zuhören. Okay, ich hab's raus. Gregor, höre ich Kari, so geht das nicht. Du bist jetzt 2 Tage hintereinander mit wachsender Verspätung hinter der Gruppe angekommen. Von Lager 1 zu Lager 2, also von 7000 zu 7800, mit 1,5 Stunden. Von Lager 2 zu Lager 3, von 7800 zu 8300, mit über 2 Stunden Verspätung. Das sagt mir, dass du den Gipfel nicht schaffen kannst. Dazu ist der zeitliche Abstand zum Rest der Gruppe zu groß. Du bist zu schwach. Mir jagt es einen Pfeil durchs Herz. Ich bin wie erstarrt. 1,5 Jahre Vorbereitung in der Heimat. Ich zähle im Geist auf, was ich alles gemacht habe. 6 Wochen intensivste Akklimatisation. Alles umsonst. Mir fällt nicht mehr ein, warum ich zu spät gekommen bin. Ich weiß es, bekomme es aber nicht raus. Weil mir gestern zwischen Lager 1 und Lager 2 der Sauerstoff ausgegangen ist und ich volle 2 bis 3 Stunden zwischen 7400 und 7700 Meter ohne Sauerstoff geklettert bin. Bis es der weit hinter mir laufende Sherpa endlich bemerkte und kurz vor Lager 2 eine neue Flasche für mich geordert hat. Oder weil ich mich heute beim Aufstieg zwischen Lager 2 und 3 wieder einmal schlichtweg verlaufen und verklettert hatte. Nein, mir fällt es nicht mehr ein. Ich sage nichts, ich bin sprachlos. Daraufhin, Kari, es gibt nur noch eine einzige Möglichkeit. Du musst mir hier und jetzt dein Versprechen abgeben, dass du, wenn du nicht in 4,5 Stunden am Second Step bist, umkehrst und zusammen mit ganzer Sherpa den Rückweg antrittst. Wenn du es nicht in der Zeit schaffst, würdest du zu spät auf dem Gipfel sein und nach dem Second Step ist keinerlei fremde Rettung möglich. Gibst du mir hierauf dein Versprechen, dich nicht zu weigern, umzukehren? Mir rutscht das Herz fast in die Hose. Erst jetzt finde ich die ersten Worte, immer noch mit dem Funkgerät und meiner Sauerstoffmaske, die ich nun runterreiße, kämpfend. Ja, aber kann ich denn etwas früher losgehen als die anderen? Kari, nein, verstehst du es nicht. Es kommt nicht darauf an, eher loszugehen. Es kommt darauf an, den Second Step nach spätestens 4,5 Stunden zu erreichen. Egal, wann du losgehst, kriege ich dein Versprechen. Die Erfahrung sagt, wer das nicht in dieser Zeit schafft, kommt zu spät am Gipfel an. Schafft den Abstieg nicht und die Chance, dass er oben bleibt, ist hoch. Man muss dazu sagen, deswegen heißt es auch Bloody Everest, weil je höher man kommt, über 8000 Meter, der Weg dann mit Leichen gespickt ist. Das habe ich aber auch vorher nicht gewusst. Da fällt mir nur noch ein, wirklich geistesgegenwärtig. Ja, Kari, dann brauche ich nur einen Pacemaker, einen, der weiß, ob ich in Time liege, einen, der mich in den Arsch tritt, wenn ich zu langsam bin. Kari, das ist eine gute Idee. Ich werde mit Ganser reden und ihm mitteilen, was wir besprochen haben. Er wird und kann diese Aufgabe übernehmen. Bekomme ich dein Ehrenwort? Ja, ich gebe Dandy, der die ganze Zeit brav daneben gesessen hat, den Walkie-Talkie, falle nach hinten und liege da wie erschossen. Dann sagt Dandy, die einzige Chance, das zu schaffen, ist es, dass du jetzt aufgepäppelt wirst. Dann zählt Reißverschluss zu, Ruhe. Ich komme mir vor wie in Einzelhaft. 1000 Gedanken schießen mir durch den Kopf. War es das? War das das Ende vor dem Gipfel? Warum bist du nur so eine lahme Sau gewesen? Ist dein Plan, alle Körner für die letzte Etappe zu sparen, nicht aufgegangen? Ich liege da wie erschlagen und bemerke erst jetzt, dass ich keine Sauerstoffmaske aufhabe und die Flasche leer ist. Ich fummel mir das Ding wieder drauf und warte in Höchstspannung. Dann geht das Zelt auf und der wortkarge Ganser steckt seinen Kopf hinein. Here's some more oxygen. Where's your cup and your thermos? Er gibt mir eine große Tasse süßen Tee mit Jackmilch, eine ebenso große Tasse Milchsuppe, einen großen Becher Nudelsuppe, alles auf 8300 Meter Höhe mit dem Kocher zubereitet. Dann wieder Tee mit Jackmilch und schließlich eine Portion Stocki. Das ist eine Art Schweizer Kartoffelbrei-Konzentrat mit Wasser hergestellt. Ich schaufle alles in mich rein. Das ist meine letzte Chance, zu Kräften zu kommen. Es muss sein. Und die Zeit vergeht. Nach der Fress- und Sauforgie setze ich meine Maske mit frischem Sauerstoff auf und starre an die Decke. Oh Gott, hilf mir, in 4,5 Stunden am Second Step zu sein. Wo genau liegt der Second Step? Ich muss Dandy fragen. Dandy, schreie ich aus dem Zelt. Denn herauszugehen bin ich viel zu platt. Er kommt. Dandy, wie hoch liegt der Second Step? 8600 Meter. Wie hoch sind wir jetzt? Etwa 8200. Was ist der Second Step? Eine 40 Meter hohe steile Felswand. Schwierig zu klettern. Die Schlüsselstelle auf der Nordroute. Gelten die 4,5 Stunden vor oder hinter dem Second Step? Keine Antwort. Also gut, ich habe 4,5 Stunden für gut 400 Höhenmeter. In über 8000 Meter Höhe. Saftige Kletterpassagen inklusive. Ich sinniere, liege in meiner Einzelhaft, kann nicht einschlafen. Es wäre so wichtig. Wie viele Stunden habe ich nicht mehr geschlafen? Und dann... ich bin wieder im Zelt in meiner Einzelhaft und kann nicht einschlafen. Es wird dunkel. Dennoch finde ich keinen Schlaf. Ganzer kommt noch einmal und fragt, ob alles okay ist. Wann starten wir? 22.30 Uhr. Also plant er doch auf eigene Verantwortung eine halbe Stunde früher loszugehen. Das ist gut. Dann brauche ich nicht wieder hinterher zu rennen. Weckst du mich? Ja, es ist nicht nötig, denn ich kann keinen Schlaf finden. Um 21.45 Uhr ist noch kein Ganzer da. Doch kurz nach 22 Uhr geht das Zelt auf. Gezielte Handgriffe. Becher voll mit Tee, Thermoskanne voll, zweiter Becher mit Ovomaltine, Klettergurt an, Wärmebeutel in den Außenschuh, Stirnlampe, Sonnenbrille, Skibrille. Ich habe den Sonnenschutz vergessen. Egal, zuerst ist es dunkel. Füße raus, Rucksack auf, Maske auf, Außenhandschuhe an, fertig. Komm zu meinem Zelt hoch, sagt Ganzer. Alles, was ich eben in 10 bis 15 Minuten erledigt habe, schafft er in unter 5 Minuten. Wir starten steil bergauf, über schroffen Fels, sehr anstrengend. Ich sehe wenig mit meiner Stirnlampe, die jetzt auch noch anfängt zu schwächeln. Ich versuche unter allen Umständen Schritt zu halten und nach 15 Minuten frage ich Ganzer, are we in time? Er schaut mich groß an und weiß nicht, was er antworten soll. Das wiederholt sich einige Male, bis er schließlich sagt, everything is okay, we are in time. Zwei Sherpas und so, die steile Passage ist geschafft, dann sind wir endlich am Second Step angekommen und haben wir auch die schlussendlich den Second Step geschafft und nach dem Second Step kommt dann der Third Step und darüber will ich noch kurz berichten. Am Third Step geht meine Stirnlampe komplett den Geist auf. Um mich herum völlige Dunkelheit. Das hat noch gefehlt. Ich klettere in Ganzers Lichtschein hinterher, zum Teil auf Knien, weil mir die Sicht fehlt. Wenn das nicht geht, weil das Gelände zu schwer ist, warte ich im Dunkeln, bis er vorgestiegen ist. Dann dreht er sich um, leuchtet mir den Weg und ich steige hinterher. Schließlich ist auch der letzte Step geschafft. Ein riesiges, steiles Schneefeld tut sich vor uns auf. Es scheint direkt in den Himmel zu führen. Langsam beginnt es zu dämmern. Ein faszinierendes Bild. Wenn man es nur genießen könnte. Aber die Anstrengung des Aufstieges schaltet alle anderen Sinne aus. Jetzt zählt nur noch Kondition. Schritt für Schritt steil nach oben. Ich denke, ein Glück. Am Ende des Schneefeldes kommt der Gipfel. So sieht es von unten aus. Doch weit gefehlt. Kurz vor dem ersehnten Moment am Ende des Schneefeldes biegt Ganzer nach rechts weg. Noch einmal Felsklettern. Parallel zum Gipfel. Die Tritte, auf denen wir balancieren, sind manchmal nicht breiter als 30 cm. An einer Felswand, die tausende Meter tief in die Tiefe ragt. Über eine letzte Felskuppe gelangen wir auf den finalen Gipfelgrat. Obwohl nun keine Gefahr mehr besteht, klinke ich mich ein, um mich am Fixseil die letzten paar Meter noch nach oben zu ziehen. Die letzte Seillänge ist zu Ende. Geschafft. Ich klinke aus und sehe ein Fahnenmeer von tibetischen Gebetsflaggen. Muss über sie hinwegsteigen, stehe nur kurz, völlig überwältigt von der An- und Aussicht und setze mich dann auf den höchsten Punkt der Welt, am 21. Mai 2013, 5.30 Uhr Ortszeit Nepal. Und die Vision wird Wirklichkeit.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Dr. Gregor Hundeshagen, mein Seven Summits Weg. Ist in Deutsch und in Englisch im Manuela Kinsel Verlag erschienen. Die nächste Lesebühne findet statt am 12. November 2017. Wir kommen zurück nach Europa. Hans-Georg Heide, die Gralsburg, Entschuldigung, die Gralsspur von Kalf.